Für jeden bedeutet Work-Life-Balance was anderes. Was ist dir persönlich wichtig bei der Arbeit? Wirklich in die Selbstanalyse zu gehen und zu sagen, was ist mir bei einem Arbeitgeber oder bei einer Arbeitgeberin wichtig und worauf lege ich Wert?
Hast du andere Ideen oder können wir das umsetzen? Nicht sich auf einen Lösungsweg schon zu fokussieren und zu sagen, wenn ich davon nur ein Mühe abweiche, dann ist es schon nicht mehr das, was ich möchte.
Wenn ich merke, ich fühle mich überlastet oder ich schaffe meine täglichen Aufgaben nicht oder auch meine Wochenaufgaben, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, woran kann es denn liegen? Also wirklich zu sagen, wann arbeite ich gegebenenfalls auch am produktivsten? Soll ich morgens meine E-Mails lesen oder mache ich morgens direkt meine Kreativarbeit, weil ich da mein Kopf noch frisch ist?
Also was ich sehr wichtig finde, ist eine Ich-Botschaft zu senden. Und das ist in jedem Gespräch ohnehin immer sehr schön, das zu tun und gerade in Kritik- und Konfliktgesprächen sehr wichtig, die eigenen Eindrücke zu schildern und dann zu sagen, das macht es mit mir.
Viele Menschen haben ein Problem damit, eine wirkliche Balance zwischen Privatleben und Arbeitsleben zu finden. Das hat sich mit Corona, als wir alle im Homeoffice waren, noch verstärkt. Wenn der Tisch im Wohnzimmer zugleich Ess- und Schreibtisch ist, fällt es schwer, einen Schlussstrich zu ziehen. Und man kann die Arbeit auch schwer wegschieben, wenn das Mobiltelefon mittlerweile zum neuen Kommunikationskanal mit der Chefin oder dem Chef, der Kollegin oder dem Kollegen geworden ist. Das hat sich ganz langsam eingeschlichen, aber jetzt haben wir genug davon und wir wollen wieder unsere Ruhe. Aber wie kann ich meinem Chef sagen, dass er mir am Wochenende keine Mails mehr schreiben soll? Wie sage ich der Kollegin für die Mittagspause ab? Wie führe ich ein richtiges Konfliktgespräch? Und wie kann ich mich selbst besser strukturieren, wenn ich merke, dass mir die Arbeit über den Kopf wächst? Hi, ich bin May und zum Glück sind auch in dieser Folge des Bewerbungs-ABCs die Recruiting-Expertinnen Katharina Hein und Jenny Gebhardt mit mir im Studio. Denen stelle ich mal alle meine Fragen zum Thema Grenzen ziehen und Überlastung mindern.
Ja, schön, dass wir heute wieder sprechen. Hallo.
Freut mich. Hi, May.
Hallo.
In Folge 5 haben wir ja schon gehört, neue hybride und remote Arbeitsweisen haben bei vielen Leuten zu Entgrenzungen geführt und damit auch zu Überlastung. In dieser Folge wollen wir jetzt mal tiefer in das Thema einsteigen und uns fragen, wie wir unsere Work-Life-Balance eigentlich erhalten können. Liebe Jenny, kannst du mal erläutern, was wir überhaupt unter Work-Life-Balance verstehen?
Ja, es ist kurz und knapp erklärt. Das ist für viele die Balance zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben.
Und was wäre denn da so eine ganz ideale Balance zwischen den beiden Bereichen?
Das entscheidet tatsächlich jeder für sich. Jeder hat, denke ich, eine ganz andere oder eine eigene Idee von der Work-Life-Balance. Viele sagen, ich lege sehr viel Wert auf flexibles Arbeiten. Viele brauchen ihre festen Zeiten, um eine perfekte Work-Life-Balance zu haben. Das ist ein sehr individuelles Thema, würde ich behaupten.
Jetzt haben viele, also zumindest in meinem Umfeld, das Gefühl, dass die Work-Life-Balance trotzdem aus dem Lot gekommen ist, seit Corona eigentlich, ne? Also pandemiebedingt. Nehmen wir die Arbeit häufig mit nach Hause, wir bleiben dann doch noch eine Stunde länger sitzen, wir haben den Arbeitsweg nicht mehr, damit sind die Bereiche auch so überschnitten. Wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Was macht man denn, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr Herr oder Herrin seiner eigenen Arbeit ist?
Also was ich ganz wichtig finde, ist erstmal dem tatsächlichen Problemherd auf den Grund zu gehen. Woher kommt das? Also ist es eine gefühlte Überforderung? Ist es, weil ich vielleicht tatsächlich selbst unstrukturiert bin? Ist es, weil tatsächlich so viel von mir verlangt wird? Habe ich Dinge, die mich belasten, von denen ich vielleicht im Moment gar nicht weiß, dass sie mich belasten? Ängste aufgrund der Pandemie gab es das tatsächlich öfter, dass da ja auch Ängste über die Sicherheit des Arbeitsplatzes mit dahinter steckten. Und ich finde es immer ganz wichtig, sich hierfür tatsächlich die Zeit zu nehmen und auch mal zu analysieren, gerne auch mit externer Hilfe, woran liegt es denn überhaupt, dass ich mich gerade vielleicht nicht so gut balancieren kann.
Mhm. Ja, du hast gerade schon angesprochen, das ist ja eher ein Gefühl, die Überlastung auch, ne? Es kann ja dann auch verschiedene Dimensionen haben, also der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin kann vielleicht zu viel fordern oder man kann vielleicht auch selber nicht so gut Nein sagen, weil man sich dem Arbeitgeber oder auch dem Team verpflichtet fühlt oder man setzt seine Ressourcen vielleicht nicht richtig ein und uns fallen bestimmt auch noch mehr Dimensionen jetzt im Gespräch ein, vielleicht auch so privater Natur. Ich würde gerne einmal mit euch die Lösungen für die von mir angesprochenen oder auch von dir, Katharina, angesprochenen Bereiche durchgehen. Also welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn zum Beispiel mein Arbeitgeber wirklich mehr fordert, als in der Arbeitszeit leistbar ist?
Also auch hier kann ich wieder nur raten, erstmal eine gründliche Kommunikation und gründlich deswegen, weil so eine Kommunikation vorbereitet sein will. Denn wenn jetzt jemand zu mir käme und einfach sagt, Katharina, es ist zu viel für mich, dann frage ich schon auch mal nach, wie kommt das denn, woran liegt es, ist es tatsächlich so? Denn durchaus, wie du sagst, kann es ein Gefühl sein, es kann auch tatsächlich so sein. Und dann brauche ich für mich auch die tatsächlichen Gründe und meines Erachtens auch schon Anhaltspunkte. Denn Jenny hat es vorhin erwähnt, so eine Überlastung ist für jeden zu einem anderen Punkt erreicht. Und wenn ich zu meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin gehe und sage, ich bin überlastet, hilf mir, dann wird da relativ wenig kommen können. Denn es sind meistens keine ausgebildeten Psychologen oder Psychologinnen. Und da schon zu sagen, das würde mir helfen, ich brauche das von dir. Ich brauche von dir beispielsweise eine Priorisierung oder ich brauche von dir klare Zielvorgaben, ich brauche von dir Erwartungen. Das sind die Dinge, die meines Erachtens beiden Seiten helfen, dann schon klarer in so eine Situation zu starten und dann im Gespräch einfach zu eruieren, wie kann man da gemeinsam einfach rangehen.
Mhm. Das heißt, du würdest immer direkt das offene Gespräch suchen, natürlich vorbereitet. Was für Tipps hast du denn oder habt ihr denn für so ein Problemgespräch?
Wichtig ist, dass man meiner Meinung nach auf jeden Fall ehrlich sein sollte und auch versuchen sollte, zumindest keine Angst davor zu haben. Es ist nämlich ganz wichtig, wenn man das Ganze ein bisschen weiterdenkt, wenn ich das alles in mich reinfresse tatsächlich, dann landen wir vielleicht doch wieder in einem Burnout, was zum einen einem selbst nichts bringt und natürlich dem Team auch schadet, weil die Aufgaben müssen ja trotzdem umverteilt werden. Und ich finde es schon wichtig, wenn man so ein Gespräch sucht, sich selbst auch vorher mal Gedanken zu machen, wie Katharina gerade schon sagte, selbst aufzuschreiben, was habe ich denn für Aufgaben? Vielleicht fällt einem dann sogar selbst schon auf, wo ist denn mein Zeitfresser gegebenenfalls? Halte ich mich denn bei irgendeiner Aufgabe nochmal extrem lange auf? Was ich vielleicht gar nicht müsste, kann ich etwas effizienter gestalten, kann ich vielleicht andere Teammitglieder mit einbinden, sich auf so ein Gespräch vorzubereiten. Wenn man Angst oder Respekt vor dem Gespräch hat, sich gegebenenfalls auch Dinge aufzuschreiben, was möchte ich denn sagen? Man kennt das ja oftmals vor einem schweren Gespräch, hat man so einen dicken Kloß im Hals zum Beispiel. Das ist was ich empfehlen kann.
Was ich noch ganz wichtig finde, ist, so ein Gespräch sollte niemals zwischen Tür und Angel geführt werden. Und da bedarf es nicht nur der Vorbereitung, sondern auch den richtigen Zeitpunkt. Und das heißt nicht, dass ich da 6 Wochen drauf warten soll, sondern die meisten Unternehmen handhaben es ja jetzt so, dass die Kalender offen sind und man sich wahrscheinlich Termine buchen kann bei den Vorgesetzten oder die Personen, die da angesprochen werden sollen. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass in diesem Gespräch im besten Fall, wenn es möglich ist, dann auch vor Ort, dann auch eine gewisse Zeit für eine Vorbereitung da ist und auch davor und danach entsprechend ein Puffer da ist. Also eine halbe Stunde reinzuquetschen, das ist sehr schwierig, denn du weißt nie, wie lange so ein Gespräch tatsächlich dauern wird. Und das würde ich nicht gleich montags morgens machen als allererstes und vielleicht auch nicht freitags nachmittags oder am Ende der Arbeitszeit. Und wenn ich mir gar nicht sicher bin, wie meine Vorgesetzten damit umgehen möchten, dann würde ich tatsächlich auch fragen und sagen, ich würde gerne ein Gespräch mit dir führen. Ich habe ein Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Wann passt es dir denn? Denn dann sind auch beide Seiten wirklich mit dem Kopf dabei und nicht irgendwie abgelenkt durch weitere E-Mails und Telefonate und dergleichen.
Das heißt, ihr würdet auf jeden Fall auch immer sagen, dass man es ankündigen soll als das, was es ist, sodass auch der Arbeitgeber sich schon ein Stück weit darauf vorbereiten kann?
Definitiv. Also, denn auch da gibt es ja für die meisten Vorgesetzten durchaus auch schon Strategien, die sie sich selbst zurechtlegen können. Vielleicht denken sie sich vorher auch schon Dinge aus, ja, wie beispielsweise Jenny hat es gesagt, andere Teamkollegen, Kolleginnen mit einbeziehen oder vielleicht auch wirklich selber mal zu reflektieren, habe ich jetzt die Person sehr stark beansprucht? Was waren die Gründe dafür? Gab es denn gerade Vertretungssituationen? Wird es anders werden? Und selbst wenn nicht, finde ich das ohnehin bei den meisten Konfliktgesprächen oder auch wenn es irgendwann klassische Krisengespräche werden, immer eine Offenheit herrschen sollte, dass auch die jeweilige andere Partei da nicht irgendwie unbedarft reinstartet.
Was sollte ich denn unbedingt in so einem Gespräch vermeiden?
Definitiv Schuldzuweisungen. Also ne, zu sagen, du bist schuld, du hast mir zu viele Aufgaben gegeben, oder je nachdem, in welcher Position man sich befindet, zu sagen, du bist schuld, ich hatte zu wenig Budget, du bist schuld, ich hatte zu wenig Personal, je nachdem, in welcher Position man sich befindet. Also oder auch Fingerpointing auf andere Kollegen und Kolleginnen. Aufgrund von Kollege, Kollegin XY konnte ich nicht und deswegen musste ich mehr oder wie auch immer. Solche Dinge sollte man definitiv vermeiden.
Was wäre denn eine gute, konstruktive Art, so ein Gespräch zu führen dann, wenn man gerade das vermeiden will?
Also was ich sehr wichtig finde, ist eine Ich-Botschaft zu senden. Und das ist in jedem Gespräch ohnehin immer sehr schön, das zu tun und gerade in Kritik- und Konfliktgesprächen sehr wichtig, die eigenen Eindrücke zu schildern und dann zu sagen, das macht es mit mir, um dann auch nochmal wirklich offen zu sein, auch für das Feedback, für die andere Seite. Das ist auch ganz wichtig, um dann eben mit aktivem Zuhören auch darauf einzugehen und wirklich mit dem Gedanken auch schon zu starten, ich möchte da gemeinsam zu einer Lösung kommen und nicht, ich möchte meine Lösung durchsetzen. Denn das wird, egal in welcher Situation, ob jetzt bei der Arbeit oder im Privatleben, selten dann da enden, wo man hin möchte. Und diese Ich-Botschaften helfen da doch sehr.
Das heißt, Sie würde doch davon abraten, schon mit einer Lösung zu kommen.
Gegebenenfalls Lösungsvorschläge schon parat zu haben und auch hier wieder zu sagen, ich glaube, mir würde das helfen. Wie siehst du das? Oder hast du andere Ideen? Oder können wir das umsetzen? Nicht sich auf einen Lösungsweg schon zu fokussieren und zu sagen, wenn ich davon nur ein Müh abweiche, dann ist es schon nicht mehr das, was ich möchte. Sondern wirklich auch da eine Offenheit zu zeigen und zu sagen, hatte ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm? Lass es uns gerne probieren. Oder sich auch Zeit nochmal zu erbitten und zu sagen, würde ich gerne noch kurz drüber nachdenken, habe ich gar nicht irgendwie mit einbezogen gehabt. Ich würde gerne morgen nochmal auf dich zukommen.
Ja, so ein bisschen Kompromissbereitschaft, ne? Könnte ja da auf jeden Fall auch weiterhelfen. Jetzt kann ja auch eine weitere Dimension sein, dass man einfach nicht Nein sagen kann zu den anfallenden Aufgaben, die einem so auf den Tisch gelegt werden, ne? Also man sagt dann eben, ach, das kann ja sonst niemand machen oder der so und so hat ja auch schon so viel auf dem Tisch oder ich sehe, die arbeiten ja alle am Wochenende, das wird jetzt eben von mir erwartet und so. Also, dass man dann so ein Schuldgefühl hat, die eigene Überlastung anzusprechen, weil man sagt, ja, ich bin irgendwie dem Team gegenüber verpflichtet. Wie kann man denn damit umgehen?
Also auch hier, man kann lernen, Nein zu sagen. Das ist was ganz Wichtiges, sowohl im Privat als auch im Berufsleben. Es kommt immer darauf an, wie in so vielen Dingen, wie man das natürlich formuliert und vor allem, wer fragt einen auch. Wenn mich jetzt meine Vorgesetzte um ein weiteres Projekt bittet und ich sage, boah, nee, jetzt nicht, so auf die Art. Aber wenn ich eine Begründung mitgebe, zu sagen, ich kann das jetzt oder in diesem Zeitraum zum Beispiel nicht erledigen, entweder um mehr Zeit zu bitten oder gegebenenfalls um Unterstützung von unterschiedlichen Teammitgliedern zum Beispiel, die mich bei dem Projekt dann oder bei der Aufgabe dann unterstützen, das wäre natürlich ein Weg. Oder auch wirklich zu sagen, okay, ich schaffe es nicht in dieser Woche, passt es für dich auch in der nächsten Woche zum Beispiel. Also einfach wirklich hier auch mit Gegenvorschlägen kommen, nicht einfach sagen, nein, mache ich nicht.
Und wie kann ich denn lernen, Nein zu sagen? Weil das scheint ja sehr vielen Leuten eher schwer zu fallen.
Das ist eine ganz große Sache, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben, wie Jenny schon sagte. Und so eine Neinsagekompetenz aufzubauen, darf ich auch nicht erwarten, dass es von heute auf morgen passiert. Und das finde ich schon mal ganz wichtig. Und dann rate ich immer, das im Kleinen und vielleicht eher Geschützteren auszuprobieren. Vielleicht nicht gleich bei den Vorgesetzten, denn da fällt es ja meistens den Mitarbeitenden am schwersten, weil da doch nochmal irgendwo eine disziplinarische Abhängigkeit da ist. Gegebenenfalls wirklich auch mal sich selbst vorzunehmen und zu sagen, wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann sage ich, einer Freundin ab. Oder ich sage auch mal einem Kollegen, einer Kollegin Nein zu einer Mittagspause, weil sie mir nicht reinpasst. Und also tatsächlich sich wirklich auf sich selbst zu besinnen, achtsam zu sein, was ist mein Bedürfnis und es dann in einem halbwegs sicheren Umfeld auszuprobieren, bis ich mich an die etwas größeren Kaliber in Anführungsstrichen wage und sage, jetzt sage ich das auch mal meinen Vorgesetzten. Und auch hier Nein sagen üben bedeutet auch, Nein zu sagen und nicht episch zu erklären und sich zu verlieren, sondern, wie Jenny es schon sagte, gerne einen Kompromiss anbieten oder auch sagen, nein, das passt mir jetzt gerade nicht, ich möchte nicht, habe andere Dinge zu tun, Punkt. Dann wirkst du auch nicht unsicher oder dergleichen. Und dann, das kann mal wehtun, gerade wenn ich eine Person bin, die eben nicht gerne Nein sagt, und das einfach auszuhalten und zu sehen, was passiert. Denn in 99% der Fälle wird ja gar nichts passieren. Und mit diesem positiven Erlebnis fühle ich mich beim nächsten Mal dann wohler, Nein zu sagen. Das ist wirklich ein schrittweise Prozess.
Es geht also im Endeffekt immer irgendwie um sozialen Druck auch, ne? Also man hat das Gefühl, man müsse die Erwartungen von bestimmten Menschen erfüllen und ist nicht unbedingt mit sich selbst total im Reinen dabei. Wie kann ich denn mit solchem sozialen Druck insgesamt umgehen? Und ist das überhaupt ein realer Druck oder macht man sich da einfach nur selber Stress?
Ich denke, den größten Teil macht man sich zum Selbststress, weil man selbst denkt, andere haben eine größere Erwartungshaltung, was den sozialen Druck angeht. Oder ich denke zum Beispiel, oh, wenn ich jetzt meiner Chefin, wenn man sich dann an die großen Kaliber getraut hat, eine Aufgabe ablehne zum Beispiel, zu sagen, oh Gott, was muss meine Chefin oder mein Chef jetzt von mir denken? Denkt der oder diejenige, ich kann meinen Job nicht ausführen oder ich bin eine schlechte Mitarbeiterin oder ein schlechter Mitarbeiter. Denn ich finde, das kann auch genau das Gegenteil beweisen, zu sagen, ich kann meine Zeit und meine Kapazitäten sehr gut einschätzen, wann ich wie gut in welcher Qualität eine Aufgabe beende. Das darf man auch nicht vergessen, denn umso mehr ich arbeite und umso mehr Projekte, Aufgaben ich anfange, desto quantitativer wird's und vielleicht fällt sogar das ein oder andere Projekt oder Aufgabe hinten runter und hinterlässt dann eher den schlechten Eindruck. Also lieber einmal Nein sagen und dafür die Aufgabe gut abschließen und dann die nächste Aufgabe angehen.
Ja, das hat ja auch viel mit Selbstmanagement und Zeitmanagement dann wieder zu tun, ne? Dass man sich selbst halt auch gut einschätzen kann. Ich habe auch heute wieder eine Leserfrage mitgebracht. Und zwar geht es hier auch um Stress und Druck. Hören wir mal rein.
Ich hatte in meinem Leben schon häufiger dieselbe Situation im Job. Immer wieder komme ich in die Rolle des fleißigen Lieschens und arbeite alles ab, was so auf meinen Tisch flattert. Es wird immer zu viel. Denn es fällt mir einfach schwer, Nein zu sagen. Insgeheim rege ich mich dann sehr darüber auf, dass nicht mehr Leute eingestellt werden. Und in Gesprächen mit dem Chef oder der Chefin beschwere ich mich und finde kein Gehör. Und am Ende gehe ich dann und suche mir eine neue Arbeit. Ich bin in meiner jetzigen Arbeit schon wieder kurz davor zu kündigen. Langsam denke ich, es liegt an mir. Wie kann ich das Muster durchbrechen?
Also ist Überlastung auch ein Typenproblem? Das ist ja eigentlich die Frage, die diese Leserin stellt. Also was meint ihr? Kann sich was an ihrem Verhalten ändern oder ist das manchmal typenspezifisch?
So, ohne die ganz genaue Situation zu kennen, ist es sehr schwer für mich, da eine konkrete Antwort zu finden. Jetzt ganz generell kann es durchaus auch ein Typenthema sein. Wir hatten es ja gerade gesagt, es gibt Menschen, denen fällt es einfach schwerer, Nein zu sagen. Denen fällt es auch schwerer, in ein Konfliktgespräch zu gehen oder Kritik zu äußern. Das hat ja mit sehr vielen Faktoren was zu tun und nicht nur mit der Arbeit, sondern einfach wie wir sind in unserem sozialen Umfeld. Und das kann durchaus damit zusammenhängen. Es kann auch damit zusammenhängen, dass tatsächlich nie die richtige Arbeitskultur vorhanden war. Ja, auch da ist natürlich immer schwierig, pauschal zu antworten. Das ist etwas, was ich in einem Vorstellungsgespräch auch als Bewerberin oder als Bewerber schon ansprechen würde, um zu sagen, wie sieht es denn aus? Wie gehen Sie denn mit Konflikten um? Oder wie ist denn Ihre Feedbackkultur? Darf ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin denn Feedback äußern und dergleichen? Also wenn mir das wichtig ist, kann ich das schon frühzeitig abklären und muss dann natürlich selbst sehen, ob es dann im Job so ist oder nicht. Und ganz grundsätzlich finde ich, die richtige Frage ist schon gestellt, liegt es an mir? Das kann ich nicht beantworten. Wir hatten es eingangs gesagt, mal für sich selbst zu analysieren, liegt es denn wirklich an mir? Gibt es Dinge, die ich anders machen kann? Habe ich es in der Vergangenheit auch schon angesprochen, die Überlastung? Wurde ich gehört? Wenn ich es angesprochen habe und nicht gehört wurde, dann ist es definitiv der falsche Arbeitgeber. Dann liegt es auch nicht an der Leserin. Und das ist tatsächlich eine sehr diffizile Antwort, einfach weil es sehr schwierig ist, ohne den Kontext zu kennen und wir auch nicht ausgebildete Psychologinnen sind. Gleichzeitig gibt es eben einfach diese Tricks, in Anführungsstrichen, zu sagen, ich schaue mir das an, ich versuche schon möglichst viel im Vorstellungsgespräch zu klären, um dann auch wirklich den Erwartungen gerecht werden zu können und somit für sich selbst wahrscheinlich auch sagen, jetzt die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, denen werde ich auch gerecht.
Es hört sich hier auf jeden Fall so an, als würde die Mitarbeiterin nicht ernst genommen werden in ihren Forderungen. Was kann man denn dann machen, wenn einem sowas immer wieder widerfährt? Also man spricht beim Vorgesetzten, bei der Vorgesetzten an, das geht so für mich nicht mehr und es werden einfach keine Konsequenzen gezogen.
naja, irgendwann, es ist ja scheinbar oder ich vermute eine gewisse Erwartungshaltung von der Chefin oder von dem Chef, von der Leserin da. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in ihrer Situation und ich schaffe das Arbeitspensum nicht in der Qualität, die wahrscheinlich erwartet wird, dann würde ich in dem Fall erstmal genau das tun. Ich würde das arbeiten, was ich kann. Und irgendwann wird der Chef und die Chefin merken, dass es nicht geht. Vielleicht mal diesen Weg zu probieren, zu sagen, wenn ich meine Aufgaben immer wieder schaffe, wenn ich alles immer wieder hinbekomme, es ist dem Chef oder der Chefin eventuell, das weiß man nicht, egal, ob ich dafür 8 Stunden brauche oder 10. Aber wenn ich immer wieder beweisen kann, dass ich meine Aufgaben schaffe, auf welcher Grundlage soll ich denn sagen, dass ich es nicht schaffe? Weil ich schaffe es ja immer. Und vielleicht wäre das ein Weg zu sagen, okay, ich behalte das, ich setze meine Grenzen, bis wann möchte ich arbeiten? Ich habe es in meiner 40, 35, 30 Stunden Woche, je nachdem, wie man arbeitet. Und dann einfach zu sagen, wenn der Chef oder die Chefin fragt, warum ist Aufgabe X oder Y nicht erledigt, dann zu sagen, ich habe dazu keine Kapazitäten und es haben ja schon Gespräche vorher stattgefunden.
Wie wichtig ist denn das Thema Selbstmanagement, wenn wir von Überlastung sprechen?
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Tatsächlich, das fängt ja schon allein damit an, wenn ich merke, ich fühle mich überlastet oder ich schaffe meine täglichen Aufgaben nicht oder auch meine Wochenaufgaben, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, woran kann es denn liegen? Also wirklich zu sagen, wann arbeite ich gegebenenfalls auch am produktivsten? Kann ich morgens, soll ich morgens meine E-Mails lesen oder mache ich morgens direkt meine Kreativarbeit, weil ich da mein Kopf noch frisch ist zum Beispiel? Also, und das ist auch sehr individuell zu betrachten. Zu sagen, ich persönlich für mich weiß, ich muss morgens meine Dinge, die ich zu lesen habe, lesen, weil ich da am aufnahmefähigsten bin. Wenn ich mittags um 4 anfange, irgendwelche Artikel zu lesen, die ich mir merken möchte oder Studien, da bin ich absolut nicht mehr aufnahmefähig. Und das muss jeder und jede für sich da draußen wirklich überlegen, wann bin ich am produktivsten. Wir haben auch eine Kollegin, die sagt, also ich schneide meine Videos abends am besten. Ja, ab 18 Uhr bin ich am produktivsten. Das ist meine produktivste Arbeitszeit. Und ich denke, das muss wirklich jeder und jede für sich selbst entscheiden. Und das gehört auch unter anderem zu dem Thema Selbstmanagement und sich gegebenenfalls auch ganz klassisch To-Do-Listen zu schreiben, ob das wirklich noch ganz, ich nenne es mal fast oldschool, auf dem Papier ist oder ob das auf digitalen Sticky Notes ist, dann zu schreiben, okay, was möchte ich heute erreichen? Und den Tag aber auch nicht zu 100% zu verplanen. Denn natürlich kann da mal eine E-Mail reinkommen oder eine Teams-Nachricht, in der irgendeine neue Aufgabe auf jemanden wartet.
Mhm. Kann man denn Selbstmanagement oder auch Zeitmanagement lernen?
Ja, definitiv.
Gibt es also Tools für?
Es gibt verschiedene Methodiken, die teilweise sogar schon in Unis oder dergleichen mitgegeben werden, die sich auch im Prinzip fast jede Person auch im Netz anlesen kann. Was ich nur wichtig finde, hier mitzugeben, ist, dass es, wie Jenny schon sagt, wir sind alles Individuen und ich kann jetzt nicht sagen, dass für dich die Methode die beste ist. Deswegen empfehle ich immer 1, 2, 3, je nachdem, wie viele Methoden mal auszuprobieren, auch nicht gleich nach dem ersten Tag das Handtuch werfen und sagen, nee, hat jetzt nicht geklappt. Auch das ist ein Lernprozess, ja, so ein Selbstmanagement, um dann eben zu sagen, damit komme ich gut zurecht. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht strukturiert nach irgendwelchen Terminkalenderblöcken oder dergleichen, weil bei mir zu viele spontane Dinge reinkommen. Ich arbeite sehr gerne mit solchen größer angelegten To-Do-Listen, die dann teilweise für Wochen oder sogar Monate schon, also dass ich weiß, das muss ich im nächsten Zeitrahmen erledigen und breche mir das dann runter und dann setze ich mir natürlich auch Deadlines und dann ist immer ganz wichtig die Priorisierung. Was ist wichtig, was ist dringlich? Das ist für mich ganz wichtig, um einfach zu entscheiden, das mache ich jetzt oder das kann ich nochmal verschieben. Da gibt es so viele verschiedene Dinge, die jeder ausprobieren kann und dann eben einfach für sich entscheidet, das ist es. Und dann muss ich mich natürlich dran halten und tatsächlich auch konsequent sein.
Aber es klingt auf jeden Fall nach einem super Weg, sich einfach selber erstmal zu strukturieren. Ne? Also ich habe häufig das Gefühl, dass Überlastung was damit zu tun hat, dass jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass Sachen einfach so über einen reinbrechen. Also dass jemand anders den Termin reinsetzt, jemand anders den eine Deadline macht, jemand anders einen Termin dann verschiebt, wo das Team eben am besten kann und so weiter. Und dass man dann so eher hinterherläuft, also dass man in so eine passive Rolle kommt und gar nicht wirklich das Gefühl hat, dass man sozusagen ja die Herrin seiner eigenen Arbeitszeit ist oder, ne, oder seiner eigenen Termine oder seiner eigenen Deadlines. Aber das klingt ja bei dir jetzt sehr strukturiert, Katharina.
Ja, auch das. Also es klingt strukturiert, manchmal ist es das definitiv nicht. Und du, was du gerade ansprichst, wir kommen da ja auch in den Teufelskreis. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr Herrin unserer eigenen Arbeit, dann bist du irgendwann unzufrieden. Und wenn du keine Erfolgserlebnisse hast, dann fehlt dir irgendwann auch die Energie, einfach weiterzumachen. Und gerade dann, auch wenn du denkst, ich kann mir jetzt keine Pause erlauben, ich kann jetzt nicht 10 Minuten vor die Tür gehen oder mir einen Tee holen oder auf den Balkon mich kurz hinsetzen. Gerade dann ist es meistens wichtig, um dieses tief durchatmen und sich selbst zu strukturieren, auch nochmal für sich nehmen. Denn es gibt einfach Dinge, gerade in den letzten 2 Jahren haben bestimmt viele Menschen da draußen das erlebt, dass Kollegen und Kolleginnen krank wurden und dann nicht nur für 2 Tage. Und dann waren da Vertretungssituationen da und dann nicht nur für eine, sondern für 5 Personen. Und dann musste man das auch irgendwie hinbekommen und es geht. Und ich kenne das so, wenn dann so eine Aufgabe erfolgreich erledigt ist, dann hat man so einen Aufwind. Und das bekomme ich dann, wenn ich zum Beispiel mir ganz achtsam auch die Zeit nehme und sage, nein, ich mache trotzdem pünktlich Feierabend. Morgen mit einem frischen Kopf kann ich diese Aufgabe viel besser erledigen oder um Hilfe zu bitten oder um Priorisierung auch von den Vorgesetzten zu bitten, wenn es gar nicht anders geht. Und deswegen finde ich, nie die Achtsamkeit vergessen. Denn das hilft meistens in der Strukturierung mit.
Für jeden bedeutet Work-Life-Balance was anderes. Das hatte ich zu Beginn schon gesagt. Vielleicht mögen es die einen zu sagen, okay, ich mag das, wenn ich meinen Arbeitsalltag in mehrere Stunden mit mehreren größeren Pausen plane. Manche mögen es, okay, gut, ich fange morgens 7 an und höre 4 auf. Die anderen sagen, ich fange 10 an und höre 7 auf. Ich glaube, da ist es wichtig, sich ja, so eine Art Selbstassessment zu machen, zu wissen, was ist einem wichtig, also was ist dir persönlich wichtig bei der Arbeit? Magst du mehr die Flexibilität? Magst du mehr das mobile Arbeiten? Magst du das hybride Arbeiten? Wirklich in die Selbstanalyse zu gehen und zu sagen, was ist mir bei einem Arbeitgeber oder bei einer Arbeitgeberin wichtig und worauf lege ich Wert? Kann ich meine Arbeitszeit flexibel gestalten, komplett flexibel? Bin ich in einem Kernarbeitszeitsystem drin, wo ich eine Anwesenheitspflicht zu einer gewissen Zeit habe? Kann ich die komplett frei gestalten? Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
Habe ich denn da überhaupt Handhaben, meinen eigenen Job so nach meinen Wünschen zu formen?
Ich bin der Meinung, ja, denn das schließt sich ja auch ein bisschen an deine erste Frage in dem Kontext jetzt auch an. Klar ist das alles auch eine Entscheidung, was will ich? Ich muss mir dessen bewusst werden. Und ich hole jetzt mal die olle Kamelle raus. Ich sage ja mal, das ist wie eine Partnersuche auch. Und ich muss natürlich auch damit rechnen, dass nicht immer alles 100% klappt, dass es gute Tage gibt und schlechte Tage. Und ich sollte auch nicht gleich nach den ersten 10 Tagen sagen, nee, das ist gar nichts für mich, sondern mir auch selbst die Chance geben, alles erstmal kennenzulernen, bis ich selbst angekommen bin und dann eben zu formen im Sinne von, ich kommuniziere offen beispielsweise, suche natürlich auch schon aktiv nach Arbeitgebern, die genau das anbieten, was ich suche, zumindest mal auf dem Papier. Im Vorstellungsgespräch kann ich es dann erfahren und kann dann auch durchaus mitgeben und sagen, das ist mir wichtig, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ja, beispielsweise das Ganze dann erleben. Im besten Fall natürlich ist es genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, Liebe auf den ersten Blick und für immer. Oder es ist tatsächlich so, dass man sich aneinander gewöhnen muss, offen kommunizieren muss, sprechen muss, sagen muss, okay, das passt jetzt nicht. Nicht alles können Arbeitgeber möglich machen. Ne? Immerhin ist es noch eine Arbeit. Und im schlimmsten Fall muss ich mir eben nach Gesprächen auch ehrlich mir gegenüber selbst sein und sagen, das ist dann eben einfach nicht der Arbeitgeber für mich. Und mir mögen andere Dinge wichtig sein als dir oder als Jenny. Und deswegen ist es ja so gut, weil es verschiedene Arbeitgeber gibt und verschiedene Mitarbeitende, die dann eben wie hoffentlich irgendwann mal ein Puzzleteilchen zusammenpassen.
Und wie sieht es da in bestehenden Jobs aus? Gibt es da in eurer Erfahrung die Möglichkeit, auch den Job nachträglich noch anzupassen, wenn ich mich nicht direkt trennen will?
Mhm. Also definitiv habe ich das schon erlebt. Das obliegt immer dem Arbeitgeber und dann auch der Struktur des Arbeitgebers. Bei kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, großen Unternehmen will ich direkt in meinem Job bleiben beispielsweise. Möchte ich vielleicht beim Arbeitgeber bleiben und einen anderen Job ausführen? Da kann ich ja durchaus auch wertvoll sein, vielleicht mit einer Weiterbildung intern oder extern. Auch hier offene Kommunikation, um einfach zu schauen, welche Chancen ergeben sich. Und wenn mir jetzt einige Dinge in meinem Job nicht gefallen und tatsächlich der Job an sich passt, der Arbeitgeber passt, dann würde ich mir natürlich sehr gut überlegen, genau das anzusprechen. Und auch hier, wie wir es vorhin sagten, mit diesem ja, Win-Win-Gedanken in so ein Gespräch reingehen, Kompromissbereitschaft zu zeigen und trotzdem zu sagen, hör zu, Konfliktgespräch, es passt gerade nicht. Das ist mir aufgefallen, zum Beispiel, ich bin in meinem Empfinden, wir wollen ja Ich-Botschaften schicken, die Einzige, die momentan diese und diese Aufgabe übernimmt, das kann ich auf Dauer nicht leisten, das geht mir an die Substanz oder ich kann das nicht mehr vereinbaren mit meinem Familienleben, meinen Betreuungspflichten, wie auch immer. Welche Möglichkeiten haben wir denn hier? Und dann wird sich ja zeigen, ob das alles passt oder ob man dann wirklich über einen anderen Job innerhalb des Arbeitgebers nachdenken muss oder im schlimmsten Fall tatsächlich auch mal sagen muss, ich muss vielleicht mal kurzzeitig die Arbeitsstunden reduzieren über eine Brückenteilzeit oder dergleichen, um, wenn ich private Verpflichtungen habe, denen gerecht werden zu können. Und ich bin davon überzeugt, dass fast jeder Arbeitgeber darüber sehr froh wäre, wenn Mitarbeitende nicht gleich gehen, sondern wirklich gemeinsam an einer Lösungsfindung interessiert sind.
Wir erleben ja derzeit eigentlich, dass der Arbeitsmarkt eher von den Arbeitnehmenden gesteuert wird, ne? Also das hört man ja immer wieder, War of Talents und so weiter. Müssen wir uns als Angestellte vielleicht alle einfach ein bisschen mehr trauen?
Auch das. Also für mich ist immer eine feine Linie zwischen, es gibt die Menschen, die sich fast nichts trauen, und es gibt die Menschen, die zu schnell zu viel verlangen, und selten gibt es Menschen, die sich genau im Mittelfeld bewegen, wo es eigentlich sein sollte. Denn im Endeffekt trauen sich ja auch Arbeitgeber etwas, indem sie beispielsweise umstrukturieren und dann ist es einfach so und dann werde ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist deren gutes Recht und umgekehrt ist es durchaus wichtig und auch hier wieder das Gespräch zu suchen und einfach zu fragen, was ist möglich, und das muss nicht nur beim Arbeitgeber sein, das darf auch schon im Vorstellungsgespräch passieren meines Erachtens und trotzdem eine Portion Realismus an den Tag zu legen. Denn alles ist nicht möglich. Soweit sind wir in New Work auch noch nicht und werden es meines Erachtens auch nicht gleich morgen sein. Um einfach zu sagen, es ist am Ende trotzdem ein Job und der soll Spaß machen, der soll mich auch erfüllen im besten Fall und trotzdem werde ich dafür bezahlt und manchmal gibt es eben auch Tage, an denen ich hingehe und denke, zum Glück ist der Tag jetzt vorbei.
Wieder ein super Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch.
Gerne. Danke dir.
Und dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Staffel.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Das war eine neue Folge des Bewerbungs-ABCs von ZCampus und Hays, produziert vom Studio ZX. Katharina und Jenny wissen, wie man Balance in die eigene Arbeit bringt. Viel Erfolg euch allen da draußen beim Nachmachen. Wenn ihr mehr zum Thema Bewerbungen erfahren wollt, dann hört gern auch in die anderen Folgen der Reihe rein. Die findet ihr auf ZCampus, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert das Bewerbungs-ABC doch einfach. Denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.